Gott gebe euch allen viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem Propheten Jesaja Kapitel 5, die Verse 1 bis 7. Wohlan, ich will meinem lieben Freund singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel, und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, was ist eigentlich der Buß- und Bettag? Buße, das ist eins von diesen Worten, die wir heute eigentlich nur noch in der Kirche gebrauchen. Ein Wort, das eigentlich aus der Mode gekommen ist, es ist etwas altertümlich, es wird wenig bis gar nicht mehr genutzt. In der ersten seiner 95 Thesen redet Luther von der Buße. Er sagt, dass Jesus will, dass unser ganzes Leben eine tägliche, unaufhörliche Buße und Reue sein soll. Wenn wir es mit einem Wort erklären sollten, dann würden wir wohl sagen, Buße, das heißt die Umkehr zu Gott. Das ist etwas, das sagt Luther, das sagt auch die Bibel, was zu unserem Alltag als Christen einfach dazugehört, so wie Atmen, Essen und Trinken zum täglichen Leben. Doch wenn wir das Wort Buße hören, dann geht es uns auch als Christen ganz ähnlich wie unseren Mitmenschen. Das Einzige, an das wir eventuell denken, was uns in den Kopf kommt, das ist wahrscheinlich das Bußgeld, was einer bezahlen muss, wenn er falsch geparkt hat oder wenn er zu schnell gefahren ist. Ich bezahle eine bestimmte festgelegte Strafe an den Staat, um den Fehler ungeschehen oder wieder gut zu machen. Doch wenn wir von Buße reden, wenn die Bibel von Buße redet, dann geht es nicht um Wiedergutmachung. Buße heißt vielmehr, sich von Gott zur Umkehr leiten zu lassen. Und zwar sind wir bewegt von seiner Gnade und gewarnt von seinem Zorn. Die ersten Kapitel aus den Weissagungen des Propheten Jesaja, aus seinem Buch, sind ein ständiger Wechsel zwischen Ankündigung des kommenden Gerichts und Verheißungen und Zusagen der Gnade und Vergebung Gottes. Die Drohungen von Gottes Gesetz, die Androhung seines Zorns und der Strafe gelten allen, die nicht an ihn glauben, die ihm nicht folgen wollen. Und sie gelten auch dem alten Menschen in jedem Christen. Als Christen ist es so, oder es sollte zumindest so sein, dass wir, wenn wir das Gesetz Gottes hören, anfangen zu zittern. Weil wir wissen, Gott sagt das nicht nur so daher. Gott meint das, was in seinem Gesetz steht, wirklich. Er nimmt sein Wort ernst. Wenn er also sagt, dass bestimmte Dinge nicht seinem Willen entsprechen, dass sie falsch und böse sind. Wenn wir hören, dass Gott sagt, dass er zornig darüber wird, über diese Dinge, die Menschen tun, die gegen seinen Willen sind. Und dass er nicht nur über das, was sie tun, zornig ist, sondern auch auf die, die so etwas tun, dann wissen wir auch, dass wir gut daran tun, Gott ernst zu nehmen. Es ist wichtig, dass wir immer wieder merken und uns daran erinnern, wenn Gott in seinem Wort zu uns redet, dann sollen wir ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und Gott macht uns das heute Abend in unserem Predigttext an einem eindrücklichen Bild deutlich. Ein Vergleich für die Kirche Gottes, für seine Kinder, der auch im Neuen Testament immer wieder aufgegriffen wird, nämlich die Kirche, die Gläubigen Gottes, sein Volk als ein Weinberg. Und was Jesaja hier zunächst einmal von den alttestamentlichen Gläubigen sagt, gilt bis heute, denn auch Jesus greift diese Bilder, diesen Vergleich im Neuen Testament immer wieder auf. Gott ist in unserem Gleichnis in diesem Vergleich der Weingärtner. Und dieser Weingärtner legt einen Weinberg an. Er hat einen vielversprechenden Hügel, Luther hat es mit einem fetten Hügel übersetzt, also ein Hügel mit fruchtbaren Böden und guter Lage. Und dann macht er sich, was für die Gegend im Land Palästina ganz selbstverständlich ist, zunächst einmal daran, die Böden zu reinigen. Da gab es also viele Steine, große und kleine, die entfernt werden mussten, und das tut er auch. Mit den Steinen wird eine Mauer gebaut um den Weinberg zum Schutz vor den wilden Tieren, damit sie den also nicht zertrampeln oder zum Teil auch die Blätter und die Reben fressen. Und es wird ein Wachturm errichtet. In einen nahegelegenen Felsen wird ein Kelter, eine Weinpresse gehauen, wo die Trauben dann ausgetreten werden, um an den Saft zu kommen. Und dann das Wichtigste, der Weingärtner pflanzt gute Weinstöcke an, edle Rebsorten, damit er dann gute Trauben erntet, aus denen sich guter Wein herstellen lässt. So sieht unser Verhältnis zu Gott aus. Gott ist der Weingärtner und wir sind sein Weinberg. Was macht den Weinberg aus? Der Weinberg ist das Werk des Weingärtners. Alles, was einen Weinberg ausmacht, verdankt er dem Weingärtner. Das heißt, Gott hat alles für uns getan. Und das gilt auch für Dinge, an die wir da im Normalfall vielleicht nicht zuerst denken. Gott hat uns geschaffen. Nicht nur die ganze Welt, in der wir leben, mit ihren Naturgesetzen, den Pflanzen und Tieren, Sonne, Mond und Sterne und den Jahreszeiten, die Gott vor 6000 oder mehr Jahren geschaffen hat. Nein, Gott hat auch dich und mich geschaffen. Mit Hilfe unserer Eltern hat er uns einst in diese Welt gebracht. Das alles, dass wir heute hier sitzen, verdanken wir ihm und seiner Gnade. Dass es dich und mich gibt, das ist nicht unser Verdienst, sondern wir schulden es allein ihm. Nur weil er dich und mich haben wollte, weil er ein Leben mit dir führen wollte, gibt es dich. Und dann kommt das noch viel Größere. Dieser Gott, der dich in der Zeit geschaffen hat, hat dich schon von Ewigkeit her berufen. In der Ewigkeit, ehe es eine Welt gab, in der wir leben, vor der Schöpfung der ganzen Welt, hat Gott geplant, dich zu schaffen. Er hat dich zu seinem lieben Kind machen wollen. Und deswegen hat er in dieser Zeit dann seinen Sohn gesandt. Christus ist zu Weihnachten Mensch geworden, weil Gott an dich gedacht hat. Weil er wusste, dass du ohne ihn verloren gehst. Dass du ohne ihn nicht gerettet werden kannst. Deswegen ist Jesus damals in die Welt gekommen. Hat dann ein Leben ganz nach dem Willen Gottes geführt. Und ist letztlich auch am Kreuz für dich gestorben. Um mit der Schuld der ganzen Welt auch deine Schuld bei Gott zu begleichen. Für die Vergebung deiner Sünden ist er zu Ostern wieder auferstanden, damit in der Taufe auch dir deine Sünden vergeben werden können. Und dann hat er alles so geführt, dass du getauft werden konntest, dass du in der Taufe zu einem Kind Gottes geworden bist. Er hat dir alle Schuld abgewaschen und dir das ewige Leben geschenkt. Und im heiligen Abendmahl spricht er dir nun wieder und wieder genau diese Vergebung zu und bestätigt dir das ewige Leben, indem er dir den Preis deiner Erlösung schenkt, seinen Leib und sein Blut. Das alles hat dein Heiland für dich getan, aus lauter Liebe und völlig unverdienter Güte. Es gab nichts in unserem Leben, was Gott dazu hätte veranlassen können, etwas so Wunderbares für uns zu tun. Das Einzige, was wir vorbringen können, das ist unsere Sünde. unsere Schuld vor Gott, die Bosheit, aber auch die Gleichgültigkeit, die sein Erbarmen auf den Plan ruft. Wir sind ein Weinberg, den Gott angelegt, gepflegt und gehegt hat. Gott hat uns gepflanzt wie edle Reben, wie edle Weinstöcke, damit wir gute Früchte bringen. Und genau das macht der Weingärtner dann auch. Wenn ich einen Weinberg anlege, wenn ich die viele Mühe und Arbeit auf mich nehme, dann will ich am Ende natürlich auch Trauben ernten. Gute, große, süße Trauben. Beim alttestamentlichen Gottesvolk, der alten Kirche, waren nun alle Voraussetzungen gegeben für eine gute Ernte. Aber es gab nur eine schlechte Ernte. Gott konnte bei seinem Volk nur ungenießbare Trauben ernten, so wie sie am wilden Wein hängen. Und Gott fragt nun sein Volk, was sollte man denn nun noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Und stellt die rhetorische Frage, habe ich irgendetwas vergessen? Habe ich in meiner Arbeit als Weingärtner versagt? Die Antwort ist nein. Und wenn ich nicht versagt habe, warum habe ich dann keine gute Ernte? Und das Volk Gottes schweigt. Denn das Volk Gottes weiß, wo die Schuld dafür liegt, dass keine Früchte zu finden waren. Sie hatten keine guten Früchte hervorgebracht. Trotz der reichen Gnade Gottes hatten sie sich von ihm abgewandt. Zur Zeit des Propheten Jesaja, wie in den Jahrhunderten davor auch, ging es dem Volk vor allen Dingen um sich selbst. Sie suchten ihr eigenes Vergnügen, ja, sie gaben sich dem Bösen hin. Die Reichen unterdrückten die Armen und beuteten sie aus, und die Armen hassten die Reichen dafür. Man lief anderen Göttern hinterher oder man kümmerte sich nur noch um die eigene Arbeit und die eigene Familie. Der Gottesdienst im Tempel mit seinen Opfern und Liedern, der wurde regelmäßig gefeiert mit großem Prunk und Aufwand, aber er ist zur bloßen Äußerlichkeit verkommen. Zur Tradition, an der man festhielt und auf deren Einhaltung man sich viel einbildete. Doch an den Toren des Tempels war es mit der Frömmigkeit vorbei. Ab hier galten wieder die Regeln des Alltags, die Regeln der Ellbogengesellschaft. Auf Gottes Wort hören, die eigene Schuld erkennen, zu Gott umkehren, mit ganzem Herzen auf Gottes Zusagen vertrauen und dann womöglich dem Willen Gottes auch im Alltag folgen, das lag den meisten Israeliten zur Zeit Jesajas fern. Und so lautet Gottes Urteil, es ist zu spät. Dieser Weinberg ist in seiner jetzigen Gestalt nicht mehr zu retten. Trotz aller Mühe und Arbeit, die er mit diesem Weinberg gehabt hat, trotz aller Kosten beim Aufbau und Unterhalt, bis hierher sagt Gott, es habe keinen Sinn mehr, an diesem Weinberg weiterzuarbeiten. Also vielleicht doch die Weinstöcke noch einmal beschneiden, den Boden noch einmal aufhacken, das Ganze noch mal ordentlich düngen und hoffen, dass es im nächsten Jahr besser wird. Er sagt, die Zeit fürs Gericht ist gekommen. Dieser Weinberg wird zur Einöde werden. Das Einzige, was hier noch wachsen wird, sind Disteln und Dornen. Ja, der Herr gebietet in seiner Eigenschaft als Schöpfer dieser Welt sogar dem Regen, nicht mehr über diesem Weinberg niederzugehen. Gott schickt das, was die Menschen verdient haben. Er lässt das Gericht über sein eigenes Volk kommen. Nun gehören auch wir zum Weinberg Gottes. Und deshalb wollen wir uns die Frage stellen, wie sieht es bei uns aus? Wie steht es um unsere Früchte des Glaubens? Was erwartet Gott von uns? Gehen wir noch einmal zu Luther zurück, der Jesus zitiert. Tut Buße, sagt der Herr Jesus. Er will, dass unser ganzes Leben eine tägliche, von Herzen kommende Reue und Buße ist. Dass wir also erkennen, wir sind ganz auf die Gnade Gottes angewiesen. Es gibt nichts in unserem Leben, auch in unserem Leben als Christen, was so ist, dass es den Maßstäben Gottes genügt. Auch in unserem Leben finden sich Versagen, Gleichgültigkeit, Schuld, Sturheit, dass wir nicht bereit sind, auf Gott zu hören, dass wir nicht bereit sind, auf unsere Mitmenschen zu hören oder zuzugehen. Denn was erwartet Gott von uns? Gott erwartet, dass wir unsere Sünden erkennen und umkehren. Dass wir merken, ich schaffe es aus eigener Kraft nicht. So wie ich bin, habe ich keine Chance, vor Gott zu bestehen. Und wenn Gott fair ist, dann muss er mich genauso dem Gericht unterwerfen wie damals das alte Volk Israel. Bitten wir Gott um Vergebung? Dienen wir von ganzem Herzen? Sind wir anders als der Schalksknecht im Gleichnis bereit, auch anderen zu vergeben? Auf sie zuzugehen, selbst dann, wenn wir die Partei sind, der Schaden zugefügt wurde? Das sind die Früchte des Glaubens, die Gott erwartet. Liebe und Demut sind Begriffe, die die Bibel gebraucht. Sanftmut und Geduld. Aber stattdessen fällt es unserem alten Menschen oft genug leicht, sich durchzusetzen. Dass wir stolz sind. Dass wir meinen, naja, der andere hat sich das doch selber zuzuschreiben. Der soll mir mal kommen. Dem werde ich ordentlich die Meinung sagen. Was bringt uns zur Umkehr? Es ist die Androhung von Gottes Zorn. Dass der neue Mensch in uns erkennt, ja, da ist der Alte, der viel zu oft in meinem Leben die Herrschaft in die Hand nimmt, der die Zügel ergreift und mein Leben auf einem Weg führt, den ich eigentlich gar nicht gehen will. Paulus sagt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Aber das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. So geht es uns viel zu oft. Und das andere, das ist die Gnade Gottes. Denn Gott sei Dank haben wir diesen Weingärtner, der uns geschaffen, der uns zu seinen Kindern gemacht hat. Und denken wir an das Evangelium für den heutigen Tag, der für uns an unserer Stelle vor den Besitzer des Weinbergs tritt, auch wenn es nicht ganz passt, hier geht es ja um den Feigenbaum, aber es lässt sich genauso gut auf uns als Weinstöcke anwenden. Der Besitzer, der wollte uns ausreißen. Der sagt, es reicht. Meine Gerechtigkeit, die Heiligkeit in Gott sagt, es ist genug, aber die Liebe Gottes in der Gestalt Jesu Christi sagt, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so haue ihn ab. Das Gericht Gottes bleibt uns erspart, weil es längst an einem anderen vollstreckt wurde. Der Zorn Gottes hat Jesus an unserer Stelle getroffen. Nur wenn wir diesen Weingärtner und seine Arbeit ablehnen, wenn die Früchte, die aus seiner Liebe wachsen, in deinem und meinem Leben fehlen, dann werden wir am Ende abgehauen. Dann werden wir zur Einöde werden. Dann werden wir dem Verfall, dem Zorn Gottes preisgegeben, so wie das alte Volk Israel. Doch Gott sei Dank gibt Gott uns täglich die Möglichkeit zur Umkehr. Er gräbt um uns wie ein guter Weingärtner und er düngt uns mit seinem Wort. Er zeigt uns seine Liebe, er beweist sie uns gerade im Abendmahl und er gibt uns die Kraft, nun als gute Weinstöcke reiche Frucht zu bringen. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus. Amen.